Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Claudia Roth, die designierte Kulturstaatsministerin, will aus Respekt vor der noch amtierenden Monika Grütters und vorm Abschluss der Urabstimmung der Grünen über den Koalitionsvertrag noch keine Interviews geben. Einen Satz hat sie aber schon der dpa diktiert.
Kultur ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Kein Sahnehäubchen für gute Zeiten, kein Luxusgut, sondern essentiell für unser Menschsein und Grundnahrungsmittel unserer Demokratie.
Da hört man schon, dass Claudia Roth auch mal Pressesprecherin der Grünen war. Anfang der 80er, da war sie Managerin der Band Tonsteine Scherben. Alle zusammen lebten in einem Haus in Schleswig-Holstein. Und dann das.
Anfang 85, wenn ich mich recht erinnere, lag die Taz bei uns auf dem Küchentisch. Da war eine Anzeige drin, die Grünen suchen einen Pressesprecher oder Sprecherin. Einer von uns hat die Anzeige gesehen und hat gesagt, Mensch, Claudia, bewirb dich da doch. Weil bei uns war ein bisschen so ungewiss, wie es weitergeht. Und das hat sie gemacht. Und die Legende erzählt es, dass es mit den Ausschlag gegeben hat, dass sie den Job gekriegt hat, weil es hieß, ja, wer bei den Scherben als Managerin besteht, der kann auch bei den Grünen gut bestehen.
Das hat Kai Sichtermann uns heute erzählt, Gründungsmitglied der Band Tonsteine Scherben. Über den Anfang der politischen Karriere von Claudia Roth. Darüber werden wir gleich sprechen, nämlich darüber, was alles auf sie zukommt demnächst. Das fächern wir auf mit Andreas Kilp von der FAZ und mit Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken. Doch erstmal gibt es jetzt ein selten zu hörendes Edith Piaf-Cover von Claudia Roth. Claudia Roth bereut nichts. 2012 sang sie den Piaf-Klassiker in der Fernsehsendung Zimmerfrei. Wir können die designierte Kulturstaatsministerin wohl frühestens am 6. Dezember einladen, wenn die Grünen ihre Urabstimmung über den Koalitionsvertrag und das Personal abgeschlossen haben, wollen uns aber trotzdem jetzt schon genauer angucken, was da alles auf der Agenda steht bzw. stehen sollte, wenn Claudia Roth in den 8. Stock des Kanzleramts einzieht. Kurz vor der Sendung war Andreas Kilp bei mir, Feuilleton-Korrespondent der FAZ in Berlin. Ich habe ihn gefragt, für was für einen Kulturbegriff steht Claudia Roth?
Es ist nicht ganz leicht zu sagen. Sie war Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Kulturpolitik und sie hat sich überhaupt im Ausland sehr viel um deutsche Kultur oder Präsenz bemüht. Aber ihr Profil jetzt als Kulturpolitikerin ist schwer zu beschreiben. Sie war früher mal Managerin der Popband Tonsteine Scherben. Sonst kann man eigentlich da wenig Genaues sagen.
Und trotzdem sagen alle, sie steht vermutlich der Alternativkultur und der freien Szene näher als Monika Grütters, die doch eher für Hochkultur stand.
Nun ja, man hat Frau Roth auch öfter im Theater und in der Oper gesehen. Und es ergibt sich ja auch aus ihrem Amt ganz selbstverständlich, dass sie sich um alle Formen von Kultur bemühen muss. Welche sie dann besonders betont, das wird ihr eigener Stil sein.
Wie die gesamte neue Regierung wird sie sich ja auch sofort mit dem Corona-Management befassen müssen. Wir erleben ja gerade, wie die Kultur wieder in den Lockdown geht, beziehungsweise Theatervorstellungen kurzfristig wegen Krankheitsfällen und Quarantäne abgesagt werden müssen. Monika Grütters wurde ja für ihre Corona-Hilfen und vor allen Dingen auch für das große Neustart-Kulturprogramm von vielen durchaus gelobt. Was aber könnte Claudia Roth hier noch besser machen?
Monika Grütters hat sich da sehr erfolgreich als Schutzmacht für die Kultur positioniert. Claudia Roth wird das eigentlich nur fortsetzen können. Sie wird dieses Neustart-Kulturprogramm vermutlich noch erweitern müssen, je nachdem, wie stark die vierte oder eine weitere Welle zuschlägt. Womit sie sich aber auf jeden Fall neu positionieren muss, ist halt innerhalb der Koalition, in dem Machtgefüge, was zwischen den drei Parteien jetzt besteht. Sie sitzt ja als Grüne im Kanzleramt, dem ein SPD-Kanzler vorsteht. Und sie kann deswegen sich nicht mehr so automatisch auf die Schiene Kanzler, Kulturstaatsministerin verlassen, die bisher immer ganz gut funktioniert hat.
Ja, und mit Christian Lindner, FDP-Finanzminister, hat sie also zwei Männer aus zwei anderen Parteien, mit denen sie sich auseinandersetzen muss.
Das Verhältnis Kulturstaatsministerin-Finanzminister war immer ein leicht angespanntes, weil eben der Finanzminister die Mittel bewilligen muss, die die Kulturstaatsministerin verplanen kann. Auf der anderen Seite, würde ich sagen, kann sich jede Regierung über Kultur auch ein Stück weit positionieren oder ein Stück weit selbst feiern. Sie kann ein Stück weit Außenwirkung erzeugen. Und deswegen wird es sich auch diese Regierung angelegen sein lassen, bestimmte Kulturprojekte zu betreiben.
Hartnäckigkeit und Leidenschaft verbindet man ja mit ihr. Also was sie auch brauchen wird, um sich da durchzusetzen. Aber vermutlich braucht sie in dieser Konstellation ja auch viel Diplomatie.
Wissen Sie, es gibt einfach Probleme, die dem Amt angeboren sind. Und dazu gehört der Kulturföderalismus. Es ist eben so, dass der Bund keine institutionelle Förderung betreiben kann. Das heißt, er kann nicht so einfach Theater, Museen, Opernhäuser und andere Kultureinrichtungen übernehmen. Deswegen ist es ganz selbstverständlich gewesen, dass Projektförderung betrieben wurde, dass Denkmalschutz und auch die freie Szene bisher schon natürlich gefördert wurden. Andererseits wird die Finanznotlage von Kommunen und Ländern dazu führen, dass sie sich noch öfter an den Bund wenden werden mit der Bitte um Zuschüsse, gerade in der Kultur, an der, so fürchte ich, in den nächsten Monaten oder vielleicht Jahren besonders gespart werden wird, bei knappen Haushalten. Und das wiederum wird beide Partner, die sowohl die Länder als auch den Bund, in Zugzwang bringen, sich da einfach eine neue Aufstellung zu überlegen.
Was meinen Sie mit neuer Aufstellung?
Na, zum Beispiel eine Verteilung der Aufgaben in der Kulturpolitik zwischen Bund und Ländern, die vielleicht ein bisschen anders gewichtet ist als bisher. Man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass zum Beispiel Museen jetzt nicht mehr ausschließlich über die Kommunen oder über die Länder laufen, sondern dass der Bund zumindest eine koordinatorische Rolle dabei wahrnimmt. Und man kann es ja auch scharf stellen bei bestimmten Problemen. Beispiel Kolonialismus, Benin-Bronzen, Rückgabe von Objekten. Da sieht es immer noch so aus, dass jedes Land und oft auch jede Stadt das für sich regelt. Und das kann nicht im Interesse Deutschlands sein, weil natürlich nach außen hin dieses Land als eines wahrgenommen wird. Und es muss auch eine gemeinsame Politik auch in dieser Frage Rückgabe, Restitution von kolonialen Objekten fahren. Und es kann deswegen gar nicht anders sein, als dass sich da sozusagen eine gemeinsame Aufstellung ergibt.
Weil Sie das Thema Restitution schon ansprechen, eine der Großbaustellen, die auch Claudia Roth sich dann vornehmen muss, aber ja eben nicht alleine, da ist ja auch ihr Pendant im Auswärtigen Amt gefragt. Das lag bislang bei der SPD mit Michelle Müntefering, die Staatsministerin war für Auswärtige Kulturpolitik, wird ja jetzt auch wahrscheinlich grün besetzt, ne?
Diese Achse könnte in Zukunft besser funktionieren. Das heißt, da könnte eine bessere Koordination zwischen den Aktivitäten einerseits der Auswärtigen und dann eben der inneren Bundeskulturpolitik stattfinden. Man kann es jedenfalls hoffen.
Haben wir von dieser Neubesetzung Michelle Müntefering schon irgendwas gehört? Also ich nicht, Sie?
Nein.
Weil ich hätte gedacht, das wäre eigentlich auch ein Job, der zu Claudia Roth gepasst hätte. Ne?
Ganz richtig, ja. Aber offensichtlich schätzt sie das genauso ein wie ich, dass einfach die Kulturstaatsministerin dann doch stärker wahrgenommen wird und eine wichtigere Rolle spielt als die Staatsministerin für Auswärtige Kulturpolitik.
Monika Grütters hat den Kulturetat in ihren 8 Jahren Amtszeit um 70% gesteigert auf 2,14 Milliarden Euro. Das ist ein Riesenerfolg. Jetzt haben beim ersten Lockdown, um noch mal kurz auf Corona zurückzukommen, ja alle gesagt, okay, die Etats für 2021, 2022 stehen, dann kommen aber erst die großen Sparrunden 2023, 2024. Das wird ja jetzt sich alles noch mehr verschärfen. Wird also Claudia Roth die unangenehme Aufgabe zukommen, tatsächlich den Rotstift anzulegen, oder wird sie das halten können, was Grütters rangeholt hat?
Nein, sie wird es halten können, man wird es nicht zusammenstreichen, aber man wird es auch nicht mehr erhöhen. Insofern geht es jetzt nicht mehr darum, durch Zukauf sozusagen das Ressort zu vergrößern oder zusätzliche Mittel zu erlangen, sondern es geht darum, die Mittel richtig zu verteilen und auch umzuverteilen. Insofern wird sich, glaube ich, schon in den ersten Monaten zeigen, ob die neue Kulturstaatsministerin eher diesen oder jenen Teil der Kultur bevorzugt, während ich glaube, dass im Koalitionsvertrag da eigentlich ein wenig Genaues dazu steht, würde ich jetzt erwarten, dass Claudia Roth erstmal ein paar wirkliche Wegmarken setzt, denen sie dann folgen will.
Monika Grütters hat ja an einigen Großprojekten wirklich mit großer Hartnäckigkeit festgehalten. Dem Museum der Moderne, dem Humboldt-Forum, an der Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Restitution haben wir schon kurz angesprochen. All das muss Claudia Roth ja jetzt gestalten, das muss sie inhaltlich füllen. Was sind dabei die größten Fallstricke?
Das Museum der Moderne wird sie weiterbauen müssen, das kann man jetzt sozusagen nicht mehr bremsen. Beim Humboldt-Forum hoffe ich, dass sie sich dergestalt einbringen wird, dass sie die weitere, wie soll man das nennen, inhaltliche Entgleisung des Humboldt-Forums vermeidet und ein Umdenken gerade bei der Ausstellungsgestaltung im Humboldt-Forum einleitet oder befördert. Ich finde, dass die staatlichen Museen auf einer konzeptionellen Weise versagt haben, dass es zumindest bei der Teileröffnung der Ethnologischen und des Asiatischen Museums sichtbar wurde und dass die neue Kulturstaatsministerin hier eingreifen sollte, dass die Ausstellung dort historisch aufgeklärt und historisch neu aufgestellt werden müsste und dass es dafür auch nicht zu spät ist. Mhm. Die nächsten Lockdowns werden wahrscheinlich ohnehin zu Verzögerungen führen. Also wird man Zeit haben, nachzudenken, umzudenken und umzugestalten.
Und Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Reform, was kann sie da bewirken?
Da komme ich wieder auf das Thema Kulturföderalismus zurück. 16 Länder, die, obwohl sie einen ganz geringen Anteil auch zusammen erbringen, zusammen mit dem Bund jetzt diese Reform in die Wege leiten sollen, werden sich vermutlich nicht wirklich einigen können. Es muss eine strukturelle, eine grundsätzliche Umgestaltung kommen und die kann eigentlich nur so aussehen, dass die Länder bis auf Berlin, also der Standort, ein Stück weit da rausgehen und ihre Repräsentanz darin zurückfahren und dass der Bund eben, der schon die finanzielle Hoheit größtenteils hat, auch die inhaltliche Hoheit über die Stiftung und damit ihre Reform gewinnt. Und das müsste Frau Roth ebenfalls durchsetzen. Da hätte man auch bei anderen Kandidaten sich vorstellen können, dass die mehr mit dieser föderalen Szene, mit diesem Ländergeflecht vernetzt sind, wie das zum Beispiel Herr Boster aus Hamburg gewesen wäre. Frau Roth ist, glaube ich, eher tatsächlich eine zentralistische, eine Berliner Politikerin. Aber auch da kann man nicht genau sagen, was eben auf einer Ebene von Personen und von Austausch und Kontakten zustande kommt. Es kann funktionieren, vielleicht auch nicht.
Wir merken, wie wichtig dieses und auch wie umfassend dieses Amt in den 20 Jahren seiner Existenz geworden ist. Klaus-Dieter Lehmann, der ehemalige Präsident des Goethe-Instituts, hat Claudia Roth gestern hier in Fazit eine große Ermöglicherin genannt. Was wünschen Sie sich, Herr Kilb, am meisten von dieser Ermöglicherin?
Ja, genau das, dass sie Dinge möglich macht, umgestaltet, beispielsweise in der Museumsszene, beispielsweise beim Verhältnis Kulturföderalismus und Bund, beispielsweise in der postkolonialen Debatte, in der teilweise auch wirklich von Mythen und Legenden geprägten Diskussion um die deutsche Kolonialgeschichte, dass sie ihr Amt auch neu positioniert in den öffentlichen Debatten, bei denen manche ihrer Vorgänger sehr zurückhaltend waren.
Andreas Kilb, Feuilleton-Korrespondent der FAZ in Berlin über die designierte Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Ich danke Ihnen fürs Kommen.
Gerne.
Im Frühjahr hat uns Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken hier in Fazit schon mal die Eckpunkte ihres geplanten Kulturgesetzbuchs vorgestellt. Inzwischen ist es unter Dach und Fach, heute vom Landtag beschlossen. Am 1. Januar tritt es in Kraft. Das größte Bundesland der Republik leistet mit diesem neuen Regelwerk also Pionierarbeit. Vor allem sollen damit die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen von Kulturschaffenden verbessert werden. Und das ist ja durch Corona dringlicher geworden denn je. Guten Abend, Frau Pfeiffer-Pönsken.
Guten Abend.
Was ist für Sie die Errungenschaft dieses ersten Kulturgesetzbuchs Deutschlands? Was wird sich dadurch konkret und spürbar verbessern?
Also ich denke, wir haben einfach sehr viele Felder der Kulturförderung aus Sicht des Landes hier zusammengeführt und uns gleichzeitig aber auch verhalten zu drängenden Themen. Sie haben eins genannt, die soziale und wirtschaftliche Absicherung der Künstlerinnen und Künstler. Das ist ja wirklich virulent geworden, nochmal deutlich durch die Pandemie. Wir sprechen hier von Honoraruntergrenzen, wir sprechen hier aber auch bezüglich der Musikschulen von Festanstellungen, also wirklich eine soziale Absicherung im genannten Sinne. Aber für uns sind wichtig auch solche Punkte wie Musikschulen oder Bibliotheken, beides Gebiete, die bisher gesetzlich in keiner Weise geregelt waren und wo sich das Land jetzt ganz deutlich aufgestellt hat, qualitative Momente benannt hat, die Grundlage für die Förderung sind. Jetzt nur als Beispiel. Es ist natürlich viel umfassender.
Aber geben Sie ein Beispiel, Musikschulen. Was ist da jetzt rechtlich bindend?
Sie wissen, dass wir in Nordrhein-Westfalen seit 2017 so eine sogenannte Stärkungsinitiative, also auf Deutsch eine 50-prozentige Erhöhung des Kulturetats gemacht haben. Und einer unserer Handlungsfelder waren die Musikschulen, indem wir eben gesagt haben, es nützt nichts jetzt nur irgendwie pro Platz, pro Kind, was auch immer, einen Zuschuss zu geben, sondern wir wollen strukturell was verbessern. Und ein Schwachpunkt waren immer, dass Musikschulen in Teilen völlig, in Teilen zu hohem Prozentsatz durch Honorarkräfte geführt worden, was wir weder sozial richtig finden, aber auch für die Nachhaltigkeit im Unterricht ein Problem. Hier haben wir zum Beispiel zunächst mal für sofort 100 bezahlte Musikschullehrerstellen in Geld zur Verfügung gestellt. Und wir haben das gleichzeitig aber auch als qualitatives Moment in das Gesetz reingeschrieben, damit wir eben als ein Beispiel eben die Situation der Musikschullehrerinnen und Lehrer wesentlich verbessern und auch fordern, das zu verbessern.
Andere Punkte sind zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit und Diversität als Voraussetzung für die Förderung von Kulturprojekten oder darauf zu achten bei der Besetzung von Jurys oder der Auswahl von Führungskräften, das hier auch zu Buche schlägt. Geschlechtergerechtigkeit und Diversität, sind das also Themen, von denen Sie gemerkt haben, die erledigen sich einfach nicht von selbst?
So ist es. Und Sie wissen, wir sind natürlich nur möglich, diese Rahmenbedingungen zu definieren für Landesförderungen. Wir hoffen aber, dass die Kommunen, die ja zu 70% die Kulturlasten gewissermaßen tragen, das dann auch wirklich aufnehmen, weil wir überzeugt sind, dass wir nur so wirklich was Wesentliches verändern können. Und da ist einfach auch noch Luft nach oben, was das Thema Diversität beispielsweise angeht. Wir bieten aber auch von Landesseite aus jetzt ab nächstem Jahr konkrete Förderprogramme an, um dieses Thema auch systematisch und strukturell in den Kultureinrichtungen anzugehen. Deswegen war meine Idee immer, wenn wir dieses Kulturgesetzbuch machen, dann ist es sozusagen der Spiegel dessen, was wir aber auch als Förderprogramme auflegen, also gewissermaßen die nachhaltige Sicherung dessen, was wir finanziell schon tun.
Kulturgesetzbuch, das klingt für mich jetzt nach noch mehr Bürokratie. Eigentlich müssen Sie doch Bürokratie eher abbauen.
Tun wir auch. Also wir haben ja gesagt, wir fassen mal alles zusammen. Das ist natürlich auch, sag ich mal, neben allem sehr Konkreten, was da drin steht, auch ein politisches Statement, in dem wir sagen, Kultur ist wirklich ein wesentliches Handlungsfeld in der Landespolitik. Aber die Bürokratie haben wir schon abgebaut. Schon seit Frühjahr gibt es eine sogenannte Kulturförderrichtlinie, in der wir wesentliche Hinderungspunkte für die meinetwegen freie Szene, aber auch für viele andere Fördergebiete abgebaut haben. Das war ein schwieriger Prozess, weil wenn man Haushaltsrecht verändern will, muss man einen langen Atem haben. Das haben wir aber geschafft mit vielen Punkten, die jetzt die Geförderten wesentlich entlasten. Wir haben uns aber auch vorgenommen, das alles 2 Jahre auf den Prüfstand zu stellen, um immer wieder zu fragen, was können wir noch entbürokratisieren.
Auch wenn Sie als Ministerin, als parteilose Ministerin für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen möglichst unabhängig agieren wollen, Frau Pfeiffer-Pönsken, sind Sie ja auch in vielen Bereichen mit der Bundeskulturpolitik verwoben. Und darum nutze ich jetzt gleich mal die Möglichkeit, Sie zu fragen, was Sie als erstes gern mit der designierten Kulturstaatsministerin Claudia Roth besprechen würden.
Ja, das trifft sich ja, dass ich außerdem turnusgemäß ab 1. Januar auch den Vorsitz in der Kulturministerkonferenz übernehme. Also von daher sowieso das Gespräch suche, aber ich würde es auch sonst tun. Ich glaube, wir müssen reden über das Verhältnis zwischen Bund und Ländern und wie wir möglichst so zusammenarbeiten, dass es weder eine Doppelung gibt, sondern dass wir uns sehr gut ergänzen. Das haben wir während Corona versucht. Das war aber nicht immer ganz einfach. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Ansonsten habe ich gewissermaßen mit Genugtuung festgestellt, dass in der Koalitionsvereinbarung viele Themenbereiche, ich sage jetzt mal Kultur in ländlichen Räumen, das Thema Nachhaltigkeit, die Themen, die Sie eben schon genannt haben, dass sie auch dort vorkommen und wir also damit auch gemeinsame Themen haben, die wir dann bewegen werden mit den anderen Kollegen. Aber eines der zentralen Themen steht ja auch im Koalitionsvertrag des Bundes, wird auch hier die soziale und wirtschaftliche Situation der Künstlerinnen und Künstler sein. Das ist ein sehr komplexes Thema, weil es hier auch um Sozialversicherungsrecht und solche Fragen geht. Wir bereiten das gerade sehr intensiv vor. Das wird auch im Mittelpunkt meiner Vorsitzzeit stehen. Und da hoffe ich, dass wir sehr viel auch mit der neuen Kulturstaatsministerin bewegen können, denn es ist auch Thema im Koalitionsvertrag.
Andreas Kilb von der FAZ, der hat eben hier in der Sendung auch genau das angesprochen. Eine andere Gewichtung in der Kulturpolitik, eine andere Aufteilung zwischen Bund und Ländern, was Sie auch gerade genannt haben. Zum Beispiel sagt er, bei den Museen könnte der Bund vielleicht eine neue Rolle einnehmen oder beim Thema Restitution von kolonialen Kulturgütern. Das müsse nicht wie bislang jedes Bundesland für sich regeln. Sind Sie da offen für?
Ich bin total offen dafür. Ich würde sagen, dass Restitution und überhaupt Aufarbeitung, Provenienzforschung gibt es ja in verschiedenen Feldern. Wir sind auch noch längst nicht mit der Nazi-Raubkunst durch, wenn ich das mal so sagen darf. Auch da brauchen wir noch andere Mechanismen, über die wir unbedingt diskutieren müssen. Es steht ja immer irgendwo, nicht in den Koalitionsvereinbarungen, aber irgendwie immer noch im Raume steht auch die Überlegung, ob es nicht doch ein Restitutionsgesetz geben muss. Das ist eine sehr wichtige Debatte, die wir führen müssen. Was das koloniale Erbe angeht, glaube ich eigentlich, dass es da eine ganz gute Zusammenarbeit auch mit Frau Grütters gab. Letzten Endes gibt es ja auch eine eigentlich große Verständigung zwischen Land und Bund, wie weiter verfahren wird. Aber auch das wird natürlich ein Thema sein, weil es einfach virulent ist. Also insofern, das sind zwei Felder in der Provenienzforschung, die wir unbedingt debattieren müssen. Mir geht es aber schon auch sehr um das sozusagen ausgewogene Bund-Länder-Verhältnis und um das wirklich, ich sage jetzt einfach mal, verzahnte Wirken, dass jeder auf seinem Feld so viel wie möglich tut. Letzten Endes kommt es den Künstlerinnen und Künstlern und der Kultur zugute.
Und auch kann es ja sein, dass Sie gerade durch die Pandemiefolgen stärker auf den Bund angewiesen sein werden in Zukunft, als Sie vielleicht wollen.
Da bin ich nicht so pessimistisch, wie das jetzt vielleicht in Ihrer Frage zum Ausdruck kommt. Ich glaube, dass wir sehr partnerschaftlich und gleichberechtigt handeln müssen. Denn die Kultur liegt nun mal ganz stark bei den Ländern und den Kommunen. Und der Bund kann natürlich bestimmte Rahmenbedingungen verbessern, auch gesetzlich verbessern. Ich sage jetzt nochmal Stichwort Sozialversicherungsrecht. Das ist zum Beispiel eine klare Bundessache. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir sozusagen alle besonderen Lasten tragen, sondern dass das wirklich sehr fair verhandelt werden muss.
Isabel Pfeiffer-Pönsken, Nordrhein-Westfalens Ministerin für Kultur und Wissenschaft, über die künftige Regierung und ihr regionales Herzensprojekt, das erste Kulturgesetzbuch Deutschlands. Am 1. Januar tritt es in NRW in Kraft. Frau Pfeiffer-Pönsken, danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Die iranische Künstlerin Shirin Neshat lebt seit 1975 in den USA. In ihren Fotos und Filmen sucht sie nach Verbindungen der persischen und westlichen Bildsprachen. Und für ihren inhaltlich wie visuell eindringlichen Film Women Without Men bekam sie 2009 beim Filmfestival in Venedig den Silbernen Bären für die beste Regie. Spätestens seitdem ist sie für ihre Porträts von Menschen aus der arabischen Welt bekannt. Jetzt widmet sich Shirin Neshat zum ersten Mal ihrer Wahlheimat USA. Die Münchner Pinakothek der Moderne präsentiert eine große Fotoserie und den Film Land of Dreams. Tobias Krone war schon dort.
Wenn Shirin Neshat von ihrer Heimat Iran erzählt, dann erzählt sie mit Hilfe von Fotoporträts. Wütende Gesichter, verängstigt, zerfurcht von Trauer, blicken sie in den Raum, dicht an dicht gehängt. Teils sind die Fotografien detailliert mit Tusche bemalt. Auf Körperteilen sind Drachen zu sehen, Ritter, die blutig miteinander kämpfen. Es sind Zeichnungen aus dem Buch der Könige, eine Sammlung persischer Sagen. Shirin Neshat will damit der gescheiterten grünen Revolution in Iran ein Denkmal setzen.
You know, we have a lot of protests in Iran constantly.
Wir haben viel Protest im Iran. Es endet immer damit, dass sie anfangen, junge Menschen zu töten. Das Buch der Könige, das Sie in der Mitte des Raumes sehen können, ist Teil der iranischen Geschichte. Es stammt aus dem 10. Jahrhundert, also noch aus der Zeit vor der Islamisierung. Es ist ein großes Gedicht, das Heldentum, Patriotismus, Selbstaufopferung besingt. Menschen wurden getötet für die Idee des Nationalismus.
Shirin Neshat, Jahrgang 1957, ist klein und drahtig. Quirlig und charmant führt sie durch die Ausstellung. Und doch trägt sie schwarz. Schwarz, wie hier alles zu sein scheint. Schwarze Augen, schwarz-weiße Filme, schwarze Bilderrahmen. Nach 2 Stunden in der Ausstellung hat man die ganzen Bilder mit einem imaginären Trauerflor im Kopf. All diese ernsten, aufrichtigen Porträtblicke, die sich einem einprägen und die dennoch nur die erste Ebene ihres Werkes sind. Denn zusätzlich zu den Tuschezeichnungen, ganz fein auf den Fotodrucken, hat Shirin Neshat wie eine Maserung der Haut aus Henna moderne iranische Lyrik aufgetragen. Man muss nahe rangehen, um diese zarten, kunstvollen Schriften zu sehen. Auch wer sie nicht lesen kann, fühlt, was für eine revolutionäre Kombination Neshat hier entwickelt hat. Die westliche Gattung des Fotoporträts und die Schriftkunst des Mittleren Ostens. Eine Künstlerin, die beide Welten miteinander vereint und doch immer wieder neu ihre Position zwischen den Polen ausloten muss. Das sieht man im Kurzfilm Roja von 2016. Eine Frau sitzt in einer Theatervorstellung einem amerikanischen Sänger gegenüber und ist von seinem Gesang gerührt, bis dieser sie jäh auffordert, ihre Lügen zu gestehen. Sind es die Lügen einer Ausgewanderten, die ihre Vergangenheit verleugnet? Gut möglich bei Shirin Neshat, die sich nach so vielen Jahren im amerikanischen Exil immer noch so stark der Kultur des Iran verbunden fühlt. Fakt ist, der Film schildert einen Albtraum. Shirin Neshat hat ihn selbst geträumt.
In diesem Video sieht man auch, wie diese iranische Frau an der Schwelle zur amerikanischen Kultur steht. Dann sieht sie plötzlich die Wüste im Iran und ihre Mutter rennt auf sie zu. Aber als sie einander nahe kommen, verwandelt sich ihre Mutter in ein Monster und stößt sie weg. Ich habe den Traum so interpretiert. Nicht meine Mutter hat mich weggestoßen, sondern mein Mutterland Iran.
Träume sind für Shirin Neshat, wie alles bei ihr, eine politische Angelegenheit.
Tagsüber schützen wir uns vor Dingen, die wir nicht zeigen wollen. Wir verstecken sie. Aber wenn wir schlafen, sind wir wahrhaft nackt und frei. Und alle unsere Ängste besuchen uns dann.
Land of Dreams, so heißt Shirin Neshats neueste Arbeit, bestehend aus einer Porträtserie und einer 2-Kanal-Videoinstallation. Der Titel ist ein Wortspiel, das die ambivalente Haltung gegenüber ihrer Wahlheimat USA in sich trägt.
Land der Träume. Amerika ist ja dieser Ort, der Einwanderinnen willkommen heißt. Es ist wirklich dieses Land, dessen Identität sich aus der Diversität seiner Einwohner speist. Diese Idee über eine ethnische Reinheit Amerikas, die seit einigen Jahren diskutiert wird, steht konträr zu dem, wie wir Amerika kennen.
Während der Trump-Jahre ließ sich Shirin Neshat die Albträume der Menschen in den USA erzählen. Hispanics, Schwarze, Native Americans, Weiße. Von ihnen hängen 111 Porträts in einem Raum, wieder mit dieser kalligraphischen Maserung. Wieder alles in Schwarz-Weiß. Doch die eigentliche Pointe von Land of Dreams ist die 2-Kanal-Videoinstallation, die nebenan zu sehen ist. Hier reist eine fiktive Iranerin durch amerikanische Westernlandschaften und porträtiert die Menschen in ihren Häusern, wie sie von ihren Albträumen erzählen, als Spionin für ein dystopisches iranisches Regime. Bald eckt sie an bei den Aufsehern, weil sie sich zu sehr für die Menschen interessiert, denen sie die Träume abluchst. Die Frau im Film ist auch hier Shirin Neshats alter Ego und der Film eine elegante Metapher dafür, wie sehr die Künstlerin in Amerika angekommen ist.
This woman is kind of spying.
Je mehr sie im Auftrag dieser iranischen Kolonie und ihrem Unbewusstsein amerikanische Albträume kennenlernt, desto näher kommt sie diesen Menschen, fühlt, identifiziert sich mit ihnen. In diesem Moment beginne ich, mich mit Amerika zu verbinden.
Because I'm realizing that I'm one of these people.
Living in One Land, Dreaming in Another, die neue Ausstellung mit Fotos und einem Film von Shirin Neshat, ist bis zum 24. April in der Pinakothek der Moderne in München zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der türkische Kulturförderer Osman Kavala kommt vorerst nicht frei. Das hat ein Strafgericht in Istanbul entschieden. Kavala wird eine Beteiligung an den Gezi-Protesten 2013 und dem Putschversuch 2016 vorgeworfen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangt, dass die Türkei ihn freilässt. Uwe Lüb.
Die Türkei setzt das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bisher nicht um. Ein früher erfolgter Freispruch Kavalas wegen der Gezi-Proteste ist kassiert und der Fall erneut zur Anklage gebracht worden. Möglicherweise leitet der Europarat, bestehend aus 47 Ländern, nun schon kommende Woche ein Ausschlussverfahren gegen die Türkei ein. Bis zu einer endgültigen Entscheidung dürften aber noch Monate vergehen. Möglicherweise ist Kavala bis dahin doch frei. Für den 23. Dezember ist ein Haftprüfungstermin angesetzt. Der nächste Verhandlungstag ist am 17. Januar.
Die philippinische Regierung unter Staatschef Duterte will die Reise der diesjährigen Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa nach Oslo verbieten. Es bestehe keine Notwendigkeit für die Journalistin, die Auszeichnung persönlich entgegenzunehmen, zitiert das Blatt Remate das Büro des Generalanwalts. Der Chefanwalt der Regierung, Kalida, erklärte, bei der Journalistin bestehe ein Fluchtrisiko. Ressa hält sich zurzeit wegen einer Vortragsreihe in den USA auf. Wegen Verleumdung drohen Ressa auf den Philippinen bis zu 6 Jahre Haft. Derzeit ist sie lediglich gegen Kaution auf freiem Fuß. Ihr investigatives Nachrichtenportal hatte die Gräuel des Antidrogenkriegs von Duterte ausführlich dokumentiert. Menschenrechtler schätzen, dass dabei bis zu 30.000 Menschen ermordet wurden. Für eine gemeinsame digitale Erinnerungsplattform zum NS-Unrecht erhalten 3 Frankfurter Museen eine Förderung von mehr als 785.000 Euro. Das Geld komme von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und dem Bundesfinanzministerium, teilten das Historische Museum, das Jüdische Museum und das Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt mit. Auf der Erinnerungsplattform sollen über 15.000 Datensätze aus den 3 Institutionen gebündelt werden. Mit dem öffentlichen Zugang zu den Sammlungsbeständen der 3 Projektpartner werde der Grundstein für ein digitales NS-Dokumentationszentrum für Frankfurt gelegt, sagte der Direktor des Historischen Museums Jan Garchow. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels begrüßt grundsätzlich den Koalitionsvertrag der Ampelparteien. SPD, Grüne und FDP machten Kultur zum staatlichen Auftrag und sprechen sich für eine Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft aus, teilte der Börsenverein in Frankfurt mit. Der Koalitionsvertrag enthalte einige positive Signale für die Buchbranche, so Börsenverein-Hauptgeschäftsführer Alexander Skipes. Eine verbesserte Aufenthalts- und Erlebnisqualität in den Innenstädten und der Ausbau der digitalen Infrastruktur seien auch für die Buchbranche wichtige Schritte auf dem Weg aus der Pandemie. Zugleich sei von den Ampelparteien erkannt worden, dass Verlage zur kulturellen Vielfalt in der Gesellschaft beitrügen.
Danke, Christian Neugebauer. Fazit Kultur vom Tage. Mit 2 neuen Ausstellungsprojekten feiert der Hamburger Bahnhof das Museum für Gegenwart in Berlin sein 25-jähriges Bestehen. Es geht darin um den Sammlungsauftrag des Museums und die langfristig angelegte Zusammenarbeit mit anderen Museen und Sammlungen, zum Beispiel der privaten Sammlung Haubruck und der Sammlung der Nationalgalerie. Das ist auch vor dem Hintergrund interessant, dass die Zukunft der sogenannten Rieghallen, die sich ja an das historische Gebäude des Hamburger Bahnhofs anschließen, dass die noch nicht endgültig geklärt ist. Carsten Probst hat sich die Jubiläumsausstellungen angesehen. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Um die Bedeutung der Kunst für die nationale Sinnstiftung von Staaten geht es in einer der beiden Ausstellungen mit einem ziemlich komplizierten englischen Titel: Nation, Narration, Narcosis, Collecting Entanglements und Embodied Histories. Geben Sie uns erstmal Übersetzungshilfe, wie soll man das verstehen?
Ja, warum dieses ganze Englisch immer wieder? Also in diesem Fall gibt es dafür, muss man vorausschicken, wirklich einen ganz pragmatischen Grund. Es handelt sich ja um eine Museumszusammenarbeit der Berliner Nationalgalerie mit 3 südostasiatischen Museen. Und da ist Englisch angesichts der Sprachbarriere einfach die einzige Möglichkeit, sich einigermaßen auf gemeinsame Inhalte zu verständigen. Der Titel ist natürlich trotzdem sperrig, wie übrigens die Ausstellung, muss man gleich vorausschicken, auch ein bisschen sperrig ist, die damit gemeint ist. Also er bedeutet ungefähr, dass sich in Museumssammlungen oft kulturelle Verflechtungen finden und auch ja nationale Geschichten verkörpern. Vielleicht, um das ganz plastisch zu machen, im Namen der Nationalgalerie in Berlin, zu der der Hamburger Bahnhof ja auch gehört, ist diese nationale Sinnstiftung im Namen ja eben schon fast angelegt. Der Gedanke wurde in Deutschland jetzt zumindest im 19. Jahrhundert während des Kaiserreichs besonders stark. Und natürlich ist die Nationalgalerie von heute aufgerufen, angehalten, ihre eigene Sammlungsgeschichte kritisch zu hinterfragen. Und das tun eben zunehmend auch andere Häuser in anderen Ländern. Das ist so ein internationaler Standard mittlerweile. Aber in Südostasien kann sowas natürlich auch relativ heikle politische Implikationen haben. Die Kuratorin hier in der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, Anna-Katharina Gebbers, erläutert auch, warum das so ist.
Insbesondere in nationalen Erzählungen ist diese Gemeinschaftserzählung oft eine narkotisierende, die wiederum Traumata der Vergangenheit ausblendet, koloniale Traumata, Genozide, Massaker. Und die Künstlerinnen in der Ausstellung setzen sich zum einen damit auseinander, aber eben auch, welche alternativen Gemeinschaftsformen kann es geben.
Was sieht man denn da für Arbeiten jetzt, an einem Beispiel vielleicht?
Also die Berliner Ausstellung häuft wirklich eine riesige Menge verschiedener solcher Erzählungen auf. Ich würde es vielleicht ganz grob in zwei Teile gliedern. Im ersten Teil im Erdgeschoss geht es im weitesten Sinn um umweltbezogene Fragen durch Kolonialisierung, gesetzte Monokulturen und so weiter. Im zweiten Teil, ein Stockwerk drüber, geht es um so identitäre Geschichtserzählungen, um gesellschaftliche Ideale von Solidarität, was hält eine Gesellschaft zusammen. Und wir sehen auch immer wieder diese Gegenüberstellung Europa-USA auf der einen Seite, Südostasien auf der anderen Seite. Also im ersten Raum des ersten Teils ein Konferenztisch der thailändischen Künstlergruppe The Forest Curriculum, nennen sich die. Da stehen so Flaggen drauf, die normalerweise eben bei so politischen Konferenzen eben normalerweise herumstehen, die einzelne Nationen repräsentieren. Aber diese Flaggen sind nun alle schwarz. Darauf sind nur so Waldsilhouetten gezeichnet oder gedruckt. Und die Idee dahinter ist, man könnte doch die Nationalstaaten durch Territorien von Naturkulturen ersetzen, die ja völlig transnational sind. Und dieser Utopie korrespondiert dann unter anderem von Gregor Schneider, den wir in Deutschland gut kennen, typisch so westdeutsche Nachkriegsschlafzimmer-Ästhetik. Also ein wirklich klaustrophobischer Raum, der so diesen Gegensatz natürlich sehr deutlich macht. Das muss nicht immer so konfrontativ ablaufen. Also oben zum Beispiel im zweiten Teil sieht man Käthe Kollwitz als Vorbild für politische Solidaritätsästhetik, zum Beispiel in Indonesien. Insgesamt muss man sagen, es gibt sehr viele Videos zu sehen in dieser Ausstellung, teilweise über eine halbe Stunde lang. Also da die BesucherInnen sind gefordert, Zeit mitzubringen, sich einzulassen. Das soll jetzt keine Kritik sein, aber man muss sich darauf einlassen, denn diese Videos sind zum Teil wirklich sehr fesselnd und interessant, auch eben in dieser transnationalen Perspektive.
Sie sagen, es ist ein Kooperationsprojekt des Hamburger Bahnhofs mit drei großen Museen aus Thailand, Singapur und Indonesien. Ist das ein kulturpolitisches Austauschprojekt?
Ja, kann man so sagen. Das Goethe-Institut hat diesen Dialog mit Südostasien wesentlich mit angeschoben, hat eben dann auch den Hamburger Bahnhof gefragt, ob sie nicht ein Projekt beisteuern wollen. Es läuft auch zurzeit ein Projekt des Goethe-Instituts zum deutsch-chinesischen Museumsaustausch und schon etwas länger eben dieses Vernetzungsprojekt mit Südostasien-Regionen, Thailand, Singapur, Indonesien. Immer mit derselben Maßgabe, dort eben diese politischen Restriktionen, die es da auch in Hinsicht auf die Museumsarbeit gibt, durch kulturellen Dialog zu unterlaufen. Und das ist eine ganz schön mühsame Arbeit, wie ich auch bei verschiedenen Projekten schon festgestellt habe. Das erfordert auch hier in Deutschland von BesucherInnen eben die Geduld, sich auf diese Themen einzulassen. Aber ich glaube, es lohnt sich, diese Arbeit sich auch zu geben.
Das Museum Hamburger Bahnhof feiert, wie gesagt, mit dieser und einer weiteren Ausstellung sein 25-jähriges Bestehen. Bis vor kurzem schien es ja akut gefährdet zu sein, weil der Vertrag für die Nutzung der Riekhallen nicht verlängert werden sollte. Inzwischen ist das anders. Was für eine Situation hinterlässt die scheidende Direktorin Gabriele Knappstein?
Ja, das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, das überschattete natürlich auch diese schon von langer Hand geplanten Ausstellungsprojekte. Und Gabriele Knappstein fasste das jetzt nochmal so zusammen.
Als wir vor 2 Jahren erfuhren, dass der Mietvertrag für die Riekhallen nicht verlängert werden soll, die Gefahr bestand, dass die Hälfte des Museums verloren gehen würde, dass auch dieses Hauptgebäude nach wie vor nicht in öffentlichen Besitz zurücküberführt wurde, zeichnete sich doch eine sehr krisenhafte Situation für diesen Standort ab.
Ja, eigentlich hinterlässt Gabriele Knappstein gar keine Situation, weil sie ja gar keine Schuld an diesen Entwicklungen persönlich trägt. Aber wenn man jetzt mal zurückblickt auf die letzten 25 Jahre Hamburger Bahnhof, dann war eigentlich nichts an diesem Museum jemals irgendwie selbstverständlich. Inhaltlich stand es schon öfter mal auf der Kippe, wenn irgendwelche Sammler wieder Sammlungen abziehen wollten oder wenn es Streit gab. Bislang hat es aber immer auch noch irgendwie eine Lösung für das Haus gegeben.
Und zeigen die beiden Jubiläumsausstellungen, dass sich das Haus jetzt auf einem guten Weg befindet?
Ich finde schon. Also das Themenspektrum weitet sich erkennbar. Und ich glaube, wir können mit großer Neugier darauf schauen, was in den nächsten Jahren tatsächlich an diesem Haus dann passieren wird unter neuer Besetzung.
Ab Januar übernimmt das Kuratorenduo Sam Bardawi und Till Fellrath die Leitung des Hamburger Bahnhofs und haben erstmal dann etwas Zeit, denn diese beiden Ausstellungen, über die wir jetzt mit Carsten Probst gesprochen haben, sind von Sonntag an zu sehen bis zum 3. Juli nächsten Jahres. Schönen Dank.
Gerne.
Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Der Neuseeländer Peter Jackson ist berühmt für lange Filmprojekte, zum Beispiel Herr der Ringe. Jetzt hat er eine dreiteilige Beatles-Serie produziert für den Streamingdienst Disney+. Get Back zeigt die Band im Studio und bei ihrem letzten Konzert. Und dabei greift Jackson auf historisches Filmmaterial zurück.
1:15
Januar 1969. In einem Musikstudio in London spielen sich die Beatles mit einem ihrer frühesten Songs warm. Für die Filmdoku Let It Be schreiben sie neue Stücke und proben für ihr erstes Live-Konzert seit 3 Jahren. Unter der Regie von Michael Lindsay-Hogg filmt ein Kamerateam sie dabei. Lindsay-Hogg drehte fast 60 Filmstunden. Die berühmteste Rockgruppe der Welt, wie sie Melodien entwickelt und an Texten feilt. Es ist ein Stück Musikgeschichte, das lange nicht gezeigt wurde. Ein halbes Jahrhundert nach seiner Entstehung hat der neuseeländische Starregisseur Peter Jackson Lindsay-Hoggs Material für die dreiteilige Streaming-Serie Get Back neu gemischt. Satte 8 Stunden lang können die Zuschauer die Beatles nun bei der Arbeit beobachten. Es ist ein intimer Einblick, als wäre man selbst mit dabei im Studio. Let it be. Michael Lindsay-Hogg, wie die überlebenden Helden seines Films heute um die 80, gefällt gut, was Jackson aus dem alten Material gemacht hat. Im Wesentlichen, sagt er im Exklusivinterview mit Deutschlandfunk Kultur, erzählten beide Projekte dieselbe Geschichte.
Peter shows in 8 hours.
Peter zeigt in 8 Stunden, was wir in 80 Minuten gezeigt haben. Die vollkommene Freude der 4, während sie miteinander spielen. Sie waren wieder wie die Kinder, die in Hamburg gelernt haben, wie man Rock'n'Roll spielt. Es ist dasselbe, nur länger.
It's the same, but longer.
Die Länge ist es, an der Peter Jacksons Serie ein bisschen leidet. Der zweite Teil von Get Back erzählt keine Geschichte, sondern liefert nur weiteren Soundtrack zu den Narrativen in den beiden anderen Teilen. Im letzten läuft alles auf den Live-Auftritt der Gruppe zu. Im ersten geht es um ihre nahende Auflösung. Everybody had a heart. Everybody. 1966 hatten die Beatles entschieden, nicht mehr auf Tournee zu gehen. Sie sahen sich seltener und entwickelten eigene Lebenskonzepte. George Harrison, stets die Nummer 3 hinter Lennon McCartney, schrieb jetzt eigene Songs. Er fühlte sich nicht genug gewürdigt und zu sehr bevormundet. Get Back zeigt, was bisher nur in Beatles-Bios nachzulesen war, den Moment, in dem George die Gruppe verlässt. Es braucht Tage und viel Überzeugungskraft der anderen Beatles, George zurückzuholen in die Band. Wieso hat Michael Lindsay-Hogg das alles nicht auch gezeigt in seinem Let It Be-Film?
In an original cut, I had a little bit about George leaving.
Im Originalschnitt hatte ich mit drin, wie George aufhört, aber dann kam einer von den anderen und sagte, wir 4 sind jetzt wieder zusammen. George ist gegangen, George ist zurückgekommen. Was bringt es, das im Film zu zeigen?
George left, George came back. So what's the point of putting it in the movie?
Die Beatles trennten sich erst ein Jahr später. 1969 war ihre Welt nicht mehr heil, aber sie drehte sich noch. Let It Be wollte eine Momentaufnahme der Gruppe sein. Peter Jackson hat das Material im historischen Rückblick gemischt. Get Back zeigt ausführlich die Friktionen vor dem großen Knall. Etwa wie uneins die Gruppe ist, ob sie wirklich ein Live-Konzert geben soll. Am Ende überzeugt Michael Lindsay-Hogg sie, ihre neuen Songs einfach auf dem Dach des Studios zu spielen.
All cameras, take one.
An einem kalten Januarmittag steigen John, Paul, George und Ringo also auf die Dachterrasse des Gebäudes. Ringo setzt sich hinters Schlagzeug, die anderen greifen sich ihre Gitarren, die Verstärker werden aufgedreht. Und dann geht es los. Die Beatles beschallen das ganze Viertel. Unten in der Straße halten Autos an, immer mehr Passanten bleiben stehen und gucken sich verwundert um, woher die Musik kommt. Bei der Polizei gehen die ersten Beschwerden über Ruhestörung ein. Bald klopfen Bobbys an die Studiotüren, aber das Beatles-Team hält sie hin, solange es geht. Wie bei Michael Lindsay Hogg ist das berühmte Rooftop-Concert der Höhepunkt, auf den auch bei Peter Jackson alles zuläuft.
Christine Heuer über Get Back, die neue Beatles-Serie, ist bei Disney Plus zu sehen. Und jetzt hat Tobias Wenzel wieder eine dieser unfassbaren Geschichten aus der Wirklichkeit gefunden, in den gedruckten Feuilletons vom Samstag.
Ende vergangener Woche fuhr ein Bus durch das winterdunkle Linz, auf dessen Fahrzielanzeige zu lesen war: Impfen ist Mord, berichtet Hannes Hintermeier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hintermeier nennt den Busfahrer, dem wegen dieser Aktion gekündigt wurde, Querlenker. Dass die selbsternannten Querdenker oft der rechten Szene angehören, ist für Andreas Speit keine Überraschung. Allerdings, schreibt er in der Taz, würden noch immer Menschen glauben, die sogenannten Lebensreformbewegungen seien nur linksalternativ. Da helfe ein Blick in die Geschichte. Als Reaktion auf das 1874 beschlossene Reichsimpfgesetz hätten sich Impfgegner organisiert, darunter der Arzt und Naturheilkundler Eugen Bilfinger. Speit zitiert ihn so: Nicht Impfungen, sondern nur gesunde Lebensbedingungen und gesunde Lebensgewohnheiten verschaffen und erhalten uns die Gesundheit. Die Natur hat immer recht. Das mag noch linksalternativ klingen, allerdings nicht, was der damalige Impfgegner Paul Förster von sich gab, ein Tierrechtler, Veganer und Antisemit, der völkisch-nationalistisch gedacht hat. Für Förster sei die moderne Welt jüdisch gewesen. Förster denunzierte Humanismus, Rationalismus, Universalismus und Egalitarismus als fremde Formen, die dem deutschen Wesen widersprechen und dafür verantwortlich seien, dass dem Menschen der Einklang mit der Natur verloren gehe, schreibt Speit weiter in der Taz. Er folgert, auch mit Blick auf die heutigen Impfgegner: Der Mythos, die Lebensreformbewegung sei per se linksalternativ, verhindert die Reflexion der Ambivalenzen und das Erkennen einer wenig überraschenden Nähe zu rechtem Gedankengut. Die Natur hat mit ihren Hervorbringungen auch nicht immer ein gutes Händchen, behauptet Roman Bucheli in der Neuen Zürcher Zeitung. Da merkt man auf, denn es klingt doch wie die Gegenthese zu »Die Natur hat immer recht«, dem Satz des erwähnten Impfgegners Bilfinger. Allerdings hätten Bilfinger, Querdenker und Lenker für die Erläuterungen Buchelis vielleicht sogar Sympathie übrig. Denn er schreibt: »Aus der Sicht der Natur war der Mensch wohl einer der verheerendsten Betriebsunfälle in der Erdgeschichte. Ganz sicher aber war er so ziemlich die dümmste Erfindung hienieden seit den Dinosauriern«, und was mit diesen geschah, wissen wir. Niemand werde dem Menschen, der mit Sicherheit aussterbe, nachtrauern oder gar seine Knochen ausgraben, prophezeit Bucheli. Aber vielleicht liegt er ja falsch und irgendwelche Außerirdischen graben nach uns, lernen unsere Sprachen, stoßen in digitalen Archiven auf eine wahre Geschichte aus dem Jahr 1983, die so abenteuerlich klingt, dass sie nicht glauben können. Die Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher, die der Stern damals für 9,3 Millionen Mark kaufte und in Auszügen veröffentlichte. Und dann entdecken die Außerirdischen hoffentlich auch die Verfilmungen dazu. Stonk. Und die sechsteilige Serie Faking Hitler. Die kann man ab nächster Woche bei RTL Plus sehen. Die Serie vergisst über dem Klamauk nicht den Ernst des Skandals und entdeckt darin wiederum die Komik von Selbstüberschätzung, Größenwahn und Wirklichkeitsverleugnung, zeigt sich Harald Hordich in der Süddeutschen Zeitung angetan. Auch wegen der herausragenden Schauspielleistung von Lars Eidinger als Journalist Gerd Heidemann und Moritz Bleibtreu als Kunstfälscher Konrad Kujau. Zum Beispiel als Kujau erfährt, dass der altgotische Buchstabe, den er als Initial A für Adolf auf die Tagebuchklatten geschrieben hat, in Wirklichkeit das F ist und so der legendäre Fehler FH entstand. Ein Problem? Nicht für Leute, die nur an die Beweise glauben, die bestätigen, was sie glauben wollen. So war dann doch alles in Ordnung, weil FH natürlich nur für Hitler heißen kann, oder?
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.